Ja, herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 161. Heute wieder mit unverletzter Stammbesetzung, nämlich dem Marvin.
Hallo.
Und der Alex.
Bonjour.
Mahlzeit. Wir haben eine Menge Themen und über das erste, über das wir sprechen, will ich eigentlich gar nicht so richtig reden. Vielleicht sollten wir uns da wirklich kurz fassen, weil alles, was dazu gesagt werden kann oder niedergeschrieben werden kann, ist, glaube ich, schon niedergeschrieben worden. Kann mir einer sinnvoll erklären, wie man erst ein 3-1 in ein 4-3 wandeln und dann doch 5-1 vor den Bug kriegen kann?
Ja.
5-4, so. Ne.
Ich glaube, ich habe da meine Erklärung gefunden.
Ja, der Trainer ist schuld.
Ja,
gut.
Ist doch so. Scharf raus. Ohne.
Ja.
Also wie kann ich denn einfach in jedem Interview immer wieder betonen, wir hatten so einen großen Umbruch, wir müssen uns erst finden, bla bla bla. Und dann einfach jede Woche mit einem anderen System, einer anderen Elf, anderem Personal, alles einmal komplett durchgetauscht, auf den Platz gehen. Wie soll denn da irgendwas passieren? Ja,
ja.
Und das End vom Lied haben wir meiner Meinung nach am Samstag gegen Stuttgart gesehen. Da war ja nicht alles schlecht. Es ist ja auch nicht so, dass wir nur Gurken haben. Aber es hat halt im Defensivverhalten hat halt jegliche Zuordnung gefehlt. Das
Korrekt.
Siehst du auch ganz gut bei dem ersten Gegentor, was wir kassiert haben. Klar, abseits hin oder her. Ich hätte auch gesagt, das ist abseits. Schiedsrichtergilde scheint das alles komplett anders zu sehen. Also Merck hat sich ja dazu geäußert und ist der Meinung, es war kein Abseits. Fandl ist der Meinung, es ist kein Abseits. Der Schiri auf dem Platz war der Meinung, es ist kein Abseits. Von daher.
Aber hatte Merck nicht auch zwischendrin seine Aussage wieder revidiert irgendwie und dann gesagt von wegen, nee, doch, war im Prinzip Abseits?
Hat er?
Ich meine ja. Aber das bringt dir halt im Nachhinein auch nichts.
Ich wollte gerade sagen, im Endeffekt ist es auch egal, weil Abseits ist dann, wenn der Schiri pfeift.
Korrekt. Hat er nicht.
Hat er nicht, ist ein Tor. Aber wie kann es denn da sein, dass sowohl der rechte Außenverteidiger und beide Innenverteidiger auf einen und denselben Mann gehen und vier weitere Stuttgart-Spieler im 16er der Eintracht komplett ungedeckt stehen? Was ist denn da los?
Und das ist doch das Problem. Also, ich meine, natürlich ist es jetzt für den objektiven Zuschauer, muss das Spiel relativ unterhaltsam gewesen sein. Das ist ganz klar.
Wenn in einem Spiel 9 Tore fallen, dann ist das immer unterhaltsam.
Natürlich. Ich meine, positiv festhalten können wir, dass die Eintracht in einem Spiel schon mehr Tore geschossen hat als der HSV in der gesamten Saison. So, das ist schön. Aber was in der Defensive passiert, ist nicht mehr Bundesliga-reif. Und das ist halt genau das Problem, was die Frankfurter Eintracht hat. In der Offensive funktioniert es ganz gut, natürlich, weil hier aber auch teilweise Not gegen Elend gespielt hat. Ja, das muss man auch mal sagen, da ist der eine Hühnerhaufen gegen den anderen Hühnerhaufen aufgelaufen und dann hat es halt kam irgendwie so ein Ergebnis bei rum. Ja, auch Stuttgart wird gegen jeden anderen Bundesligisten noch gehörige Probleme bekommen, wenn sie einigermaßen so weiter spielen, wie sie jetzt gegen die Eintracht gespielt haben. Aber das Dumme ist, dass wir halt noch ein bisschen dämlicher uns angestellt haben. Das hat angefangen, also auf den Außen, auch Anderson hat keinen guten Tag gehabt, Madlung hat auch den einen oder anderen Fehler gemacht, hat aber vorne zwei Tore dazu gesteuert und da muss man natürlich dann mal sagen, naja gut, dann wenn du allein zwei Tore machst, dann bist du halt auch von jeder Schuld befreit, weil du hast dein Schäppchen dazu beigetragen, dass das Ergebnis eigentlich nicht so endet, wie es jetzt dann doch geendet ist. Aber von Injowski über Oczipka, das ist halt alles nicht mehr Bundesliga-Qualität. Und dann kommt halt so ein Ergebnis bei rum. Ja, wenn dann halt noch ein Hasebe da eher rumfällt, dann sieht es halt so aus, wie es aussieht.
Ja, dann packst du in ein körperbetontes oder in ein Spiel, was halt sehr körperlich ist, packst du dann ein Inui und ein Piasson, die ja bei den kleinsten Windstärken davonfliegen. Die packst du dann noch mit ins Spiel. Und dann ist dein Süppchen gekocht.
Ja, aber den Fehler hat er ja wieder wettgemacht. Das ist ja genau das Ding. Du hast dann so 1-3 zurückgelegen, hast aber dann gesehen, okay, auf den Außen funktioniert es nicht. Hast dann dementsprechend zwei neue Leute eingewechselt, die beide gezogen haben mit Schindera und Aigner. Und dann denkst du ja eigentlich, dann hast du ja das 4-3 erreicht, auch aufgrund deren dazutragen. Dann muss aber dann die Defensive auch dementsprechend schalten, um diesen Vorsprung zu sichern. Und da liegt's halt wieder. Und weißt du, du kommst dann in Teufelsküche, wenn du dann nicht diese Fähigkeit hast, das Ding hier einigermaßen mal klar zu machen. Und das war das Problem. Das Problem liegt in der Defensive. Es kann sein, dass die Defensive dass das Defensivproblem damit begründet ist, dass Schaf denen das nur unzureichend beibringt, ja, dass da überhaupt kein Konstrukt vorherrscht, das kann durchaus sein, aber de facto funktioniert das auch nicht. Und die Einwechslung von Lanik hat dem ganzen Spiel, glaube ich, auch nicht gut getan.
Überhaupt nicht. Nee. Also das war einfach nochmal das, was dem ganzen i-Tüpfelchen aufgesetzt hat.
Wie man auch auf die Idee kommt, weil Medojevic hat die ganzen Wochen zuvor gespielt, ja, hat zwar auch nicht immer toll gespielt, aber er war auf jeden Fall der Spieler, der einigermaßen nah am Ball war und nah an der Mannschaft und Lanik in der Regel eigentlich nicht so wirklich. Also insofern, das sind Dinge, das kann ich nicht verstehen so. Ja?
Nee, also den Wechsel habe ich auch nicht verstanden. Zumal, also hinten, was du eben gesagt hast, defensiv, vielleicht bringt das denen richtig bei, du hast da hinten einen Mattlung drinstehen. Wie alt ist der? 32, 33, spielt seit, keine Ahnung, dann wahrscheinlich 28 Jahren Innenverteidiger. Was willst du da noch sagen? Also die Fehler, die da gelaufen sind, der hat beim 2-1 hat er seinen Mitspieler völlig aus den Augen gelassen. Er stand zuerst vor ihm, ist dann hinter ihn gelaufen. Injowski konnte so schnell nicht reagieren und den Schritt reinmachen, um ich glaube, Hanik war es, wieder zu decken. Und er lässt ihn einfach an sich vorbeilaufen, um in seinen Rücken zu kommen, und dann sieht er natürlich nicht mehr, was passiert. Das ist einfach dämlich. Und so Fehler werden dann halt bestraft. Also, ja, was du eben gesagt hast, hast du halt schon recht. Mattlung hat halt vorne zwei Tore dazu beigesteuert, aber auf der anderen Seite hat er halt auch hinten zwei Tore mit verursacht.
Ja, das war aber der ganze, natürlich, hat er auch, okay. Aber gut, okay, dann steht's halt, wenn du beide Tore abziehst, ja, okay. Weißt du, dann hat er wenigstens dann trotzdem keinen entscheidenden Fehler gemacht. Weißt du, was ich meine? Dieses perverse Rechenspiel, was ich jetzt in meinem Kopf habe, irgendwie fortzuführen. Aber dann sind immer noch drei andere, die immer noch einen Haufen Scheiße fabriziert haben, ja. Und der einzige, den ich da jetzt eigentlich von grob jeglicher Schuld irgendwie freisprechen würde, wäre der Wiedwald, der jetzt irgendwie von der einigen Zeitung dann schon wieder angezählt wird, von wegen, jetzt steckt jetzt die Stunde eines Hildebrand. Ja, als ob der Heilbringer wäre. Ich habe es letztens gelesen, da ging es darum, ich glaube sogar der HR hat das geschrieben, ging es darum, ja, die Eintracht sucht nach Konstanz und Stabilität im Abwehrverbund. Wer denn jetzt der Hildebrand die Lösung? Also da kann ich nur sagen, überlegt euch eine andere schlagkräftige Schlagzeile, weil ich nicht denke, dass das des Rätsels Lösung wäre.
Nee, glaube ich auch nicht. Also ja. Das Problem ist ja nicht der Torwart allein, ja? Also
nein, auf gar keinen Fall. Das ist das geringste Problem.
Ja.
Also für mich ist es Wiedwald, ja, keine Ahnung, weißt du, natürlich, du hast es anders gesehen, du warst vor dem Fernseher und hast dir da die Tore angeguckt, vielleicht sah er da das ein oder andere mal unglücklich aus.
Nee, ich eigentlich nicht überhaupt, das Gefühl, überhaupt nicht, ne? Also der macht ja auf der Linie einen ordentlichen Job, da kannst du ja nichts gegen sagen. Was ja eher so das Thema ist, ist ja, dass ja der, das war das, was wir auch letzte Woche schon angesprochen haben, dass die ja eigentlich so eine Persönlichkeit da hinten dran fehlt, die halt auch in der Lage ist, diesen Hühnerhaufen Abwehr mal zusammenzubringen. Aber das ist ja nicht das einzige Problem. Das Problem ist ja zum einen, dass du eben hinten eigentlich jemanden brauchst, der mal in der Lage ist, die Jungs da mal beisammen zu bringen. Aber die Jungs, die da vorne dran spielen, die sind auch momentan überhaupt von ihrer Spielleistung her nicht in der Lage, da irgendwas abzuliefern. Ja, also selbst wenn du die in fünfmal während dem Spiel in den Senkel stellst, passiert da ja nichts. Ja, also bringt uns ein Hildebrand hinten dran auch nichts, bevor wir nicht das Problem Abwehr davor irgendwie mal in den Griff kriegen.
So sieht's aus. Und das Problem wird uns jetzt noch, das sage ich, das ist ganz de facto so, das wird uns jetzt noch die ganze Hinrunde wirklich begleiten, denn sobald das personell nicht besser wird, wird sich da auch nichts verändern. Es war so grausam und es ist halt einfach, ganz ehrlich, die haben zur Halbzeit 1-3 zurückgelegen, hätten sie das Ding einfach irgendwie dann versacken lassen, ja, 1-3 verloren, hätte ich das noch besser abhaken können als ein 4-5, weil das war einfach nochmal ein Schlag ins Gesicht.
Ja, das stimmt. Ja, vor allen Dingen sind ja auch noch so Nebenkriegsschauplätze dann aufgegangen, wie, keine Ahnung, Bamba Andersen hat sich, glaube ich, die vierte gelbe Karte abgeholt.
Ich meine,
da droht die Sperre. Seferovic, rote Karte. Für meiner halt auch, Meinung nach eine halt Nichtigkeit. Also, ich meine, man sieht es jetzt auch ein bisschen, wie der DFB darauf reagiert hat. Nur ein Spiel Sperre ist ungewöhnlich für eine Schiedsrichterbeleidigung. Daher werden die es auch so eingestuft haben, dass es einfach gar nichts war.
Die Frage ist, wird das anders da gewertet, wenn er nicht den Hauptschiedsrichter an sich, sondern den Schiedsrichterassistenten
Nein, scheißegal.
Okay.
Also wen von allen?
Genau, die sind alle, haben eigentlich normalerweise ein gleiches Standing. Und wenn das normalerweise so gesehen würde und auch die rote Karte, wenn das Gefühl gehabt hätte, die rote Karte wäre berechtigt gewesen, ja, hätte mir den halt auch, wie der Alex das schon richtig angedeutet hat, nicht nur für ein Spiel gesperrt, sondern dann wäre er auch für drei gesperrt. Das ein Spielsperre ist jetzt eigentlich mehr oder weniger eine Entschuldigung daran, ja, wir müssen jetzt was tun, weil die rote Karte gezogen wurde, aber ja, wir belassen es bei einem Spiel, ja.
Okay, ja, also ist das mehr so, wir tun es halt, weil wir müssen, aber eigentlich sind wir der Meinung, der Herr im gelben Leibchen, ja, hat einen an der Waffel.
Richtig.
Okay.
Ja, zumindest,
genau. Sehe ich genauso.
Ja. Ich meine, das kommt jetzt natürlich auch noch beim nächsten Spiel dazu, ne? Aber gut. Da kommt halt auch noch sowas. Wir haben letztens, oder jetzt in den letzten Tagen wurde ja auch viel darüber spekuliert, ja, wäre das jetzt ein 5-5 gewesen. Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass die wahre Tabelle gesagt hat, ja, normalerweise wäre das nicht 4-5 ausgegangen, sondern 5-5. Aber
weißt du, Elfmeter-Ding.
Ja, ich verstehe das, aber irgendwie, ich weiß, und ehrlich gesagt, ist es auch so, dass wir schon ein bisschen Pech jetzt in dieser Saison haben mit Schiedsrichterentscheidungen, aber weißt du, irgendwo bist du halt auch selbst dran schuld, weißt du, wenn du dir 5 Gegentore einfangen lässt,
dann
habe ich auch keinen Spaß mehr dran, weißt
wenn
du?
Wenn du dir 5 Tore einschenken lässt und die halt auch zum Teil einfach aus eigenem Unvermögen heraus entstehen, ja, Schiedsrichterentscheidung war zweimal doof an dem Tag, einmal mit dem Elfer und einmal mit dem Tor, wenn wir jetzt mal die rote Karte da ausklammern, aber dann erklärt das halt immer noch keine 5 Tore.
Das ist das Ding.
Ja,
also das ist das Ding.
Ja. Eine alte Weisheit besagt ja irgendwie, du musst mehr Tore schießen als der Gegner und das ist ja auch mit unser Problem, ja. Einmal, dass wir hinten zu flatterig stehen und dass wir vorne aus unseren Chancen halt auch zu wenig machen. Und wenn er dann noch irgendwie so Fliegenfänger auf den Außenbahnen hast, dann ist halt gleich doppelt und dreifach blöd.
Ja.
Ich meine, ja.
Wollen wir mal was Positives sagen?
Mach.
Gibt's was?
Also das Positive ist, dass wir morgen gegen Gladbach rausfliegen, oder?
Ja, nee, also für mich ist es wirklich positiv, dass ich sagen muss, die Einwechslungen haben sich beide bezahlt gemacht, ja, sowohl Stendera als auch Aigner, genau, haben für mich ein wirklich positives Bild abgegeben. Stendera, durchaus ein Spieler, von dem man das nicht unbedingt zwingend erwarten kann. Also ich meine, dass der sich dann ganz gut dann gleich einfügt. Das ist für mich, das gibt mir Hoffnung und zeigt mir deutlich, dass ein Pearson und auch ein Inouye, leider ein Inouye, den ich jetzt immer noch versucht habe, einigermaßen hochzuheben, nicht die Qualität haben, in der Bundesliga dauerhaft zu bestehen. Auch in Pearson hat abermals gezeigt, dass er nicht imstande ist, ein Spiel in der Bundesliga auch einigermaßen zu leiten.
Ja.
Und ein Aigner nähert sich seiner Form wieder an, hat zumindest auch das richtige Gefühl auf den Platz gebracht. Also du hast gemerkt, er war bemüht, er hat den Willen gehabt und das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und auch ein Stendera hat sich nicht hängen lassen. Das sind Punkte, die für mich, wenn wir was Positives finden wollen, sowieso die Offensive ist ja dann noch einer der besseren Dinge bei der Eintracht, über die man sich vielleicht gar nicht so viele Sorgen machen braucht. Auch weil immerhin trifft die Eintracht immer.
Also das waren für mich halt auch ganz klar die positivsten Punkte in dem Spiel. Wenn du gesehen hast, mit was für einer Ausstrahlung ein Aigner da auf das Feld gegangen ist, ab der ersten Minute Vollgas. Und ich weiß nicht, wie oft hat Stendera quasi den Ball butterweich da in den 16er gespielt, wo ja dann auch die eine oder andere gefährliche Situation draus entstanden ist. Also wenn du das mal in Vergleich setzt, was Inouye da in den ersten 45 Minuten gemacht hat, Das sind ja Welten. Ich meine, aus der Ecke von Inouye ist ja nachher nur ein Tor entstanden, weil der Stuttgarter das Ding halt glücklicherweise verlängert hat. Ja, ansonsten wäre der doch wieder irgendwo vor dem 16-Meter-Raum aus dem Himmel gefallen.
Genau, ja.
Ja, aber ich fand, was du bei Stendera auch gesehen hast, war die Defensivarbeit. Das war ja im Moment immer, oder in den letzten Monaten immer so ein bisschen seine Schwachstelle. Der hat nach hinten gearbeitet wie ein Tier. Und auch was du eben über Aigner gesagt hast, so von wegen mit einer Einstellung auf den Platz gekommen, finde ich, gilt für Stendera genauso.
Ja, natürlich.
Auch gekämpft. Hat mir richtig gut gefallen. Und die Flanken, die der gibt und die Pässe, die sind halt einfach Zucker. Aber ich drehe durch, wenn ich einen Stendera auf dem Spielfeld habe und ich sehe dann, wie ein Otschipka zur Eckfahne geht. Da fällt mir echt nichts mehr zu ein.
Ja, das Problem hatte ich aber auch. Also da habe ich auch gedacht, also warum darf er denn nicht von beiden Seiten schießen? Das ist doch nicht so schwierig.
Ja, er kann es vor allen Dingen auch von beiden Seiten. Ja, und du hast ja auch wieder gesehen, der ist immer für eine Vorlage gut. Und wenn ich dann sehe, der wird eingewechselt und ich mir denke, oh Bombe, jetzt kommen Ecken. Und auf einmal läuft der Otschipka zur Fahne hin. Da fällt mir auch nichts mehr ein. Wäre ich am liebsten runtergegangen und hätte ihn nach vorne geschubst.
Ja, also.
Ja, ich gucke übrigens gerade hier Sky Bundesliga HD1, da wird gerade das Spiel gezeigt und gerade war das Tor von Aigner, was auch ein Traumding war.
Ja, da waren auch viele schöne, ganz, ganz schöne Tore dabei. Also die ersten zwei, drei, die waren eher so hingewuschelt oder so, ja, aber insgesamt war das, ich glaube auch Timo Werner, das war glaube ich auch ein ganz ansehnliches Tor, der war es vom Gentner, ich weiß jetzt nicht genau. Also insgesamt, da waren schon ein paar richtig feine Dinger dabei.
Ja.
Aber mir bringt das halt alles nichts, wenn das einen Abschluss hat, der mich nicht befriedigt, ja.
Ja, am Ende ist es halt so, wie Marvin ja eingangs schon gesagt hat, wenn du einfach nur guten Fußball gucken wolltest, dann war das sicherlich ein gutes Spiel, da war alles drin, da war Emotion. Da war Kampf, da waren viele Tore, da waren Karten, also von dem Standpunkt her gesehen.
Mit ordentlich Tempo versehen, ne? Also ja. da war ja ständig irgendwas los auf dem Platz. Also, dass da nicht viel gelaufen wurde oder das Spiel nicht ansehnlich war, kannst du nichts sagen, aber als Eintracht-Fan war das halt einfach ein beschissenes Spiel.
Ja, natürlich. Ja.
Ja.
So ist es halt.
Ja. Und Ende vom Lied ist. Mit der Defensive werden wir noch unsere Probleme bekommen. So ist es halt einfach.
Ja. Ja, genau. Und wir mussten einen dreckig grinsenden Fee in der 87. Minute sehen, was mir irgendwie mich zum Überkochen gebracht hat.
Ja, das ist auch so ein Ding. Das ist ja jetzt hier keine taktische Meisterleistung, die er jetzt vollbracht hat, wo er sich jetzt ins Fäustchen grinst oder so. Das war, ehrlich gesagt, war doch einfach mehr Unvermögen dabei als von seiner Seite jetzt taktische Raffinesse, wobei man schon sagen muss, es gab zwei Einwechslungen, von denen ich sagen würde, dass sie durchaus einen gewissen Wert hatten. Und zwar zum einen die Einwechslung von Rüdiger, die mit der Zeit ein bisschen Stabilität reingebracht hat, bei Stuttgart nicht am Anfang, aber doch mit der Zeit. Und natürlich das Top-Talent des VfB Stuttgart, Timo Werner, kommt rein und macht gleich ein Ding. Das sind halt Qualitäten, ja, die kommen dann von der Bank und erzielen dann so ein Tor. Das ist dann halt auch nochmal ein Gamechanger, ganz klar.
Ein Gamechanger. Manchmal haust du sie einfach raus.
Ich glaube, der hat einfach so Sprecherzettel neben sich liegen, wo dann halt immer so mal gucken, wegen, welchen könnte ich jetzt, der passt.
Nee, ja. Eigentlich nicht, aber.
Oder er hat so einen Würfel, wo er dann auswürfelt, was er sagt.
Der magische Würfel.
Der magische Marvin haut die Sprüche raus, Würfel.
Jo.
Jo, nächster Gamechanger. Morgen Abend Pokal.
Naja. Aber ja, seien wir mal ehrlich. Ich glaube, fliegen raus.
Du glaubst?
Ja, ich bin hundertprozentig sicher, dass wir rausfliegen. Ich weiß aber noch nicht, ich weiß noch nicht so hundertprozentig, ob ich es gut finden soll oder nicht so gut finden soll. Normalerweise, das weiß ganz ehrlich, wiederum ich jetzt hier. Natürlich ist für mich Pokal eigentlich immer so eine besondere Situation, weil wenn du einigermaßen in der Mitte, wie es ja bei uns gegenwärtig der Fall ist, der Tabelle stehst, ist das ein Ding, wo du halt irgendwie vielleicht dich doch in Europa reinwurschteln kannst. Aber momentan würde ich es wahrscheinlich eher gefährlich sehen, wenn wir auf zu vielen Hochzeiten rumtanzten, weil wir jetzt schon auf Krücken gehen. Jetzt ist ja heute bekannt geworden, dass Meier für das Spiel ausfällt. Ja, das ist ja jetzt auch nicht so super. Also da kommt wieder, also du weißt ja gar nicht mehr, wer überhaupt momentan noch auf dem Platz stehen soll, weißt du? Und ganz ehrlich, Pierson und Inouye will ich auch nicht sehen. Das oh heißt, Gott, Stendera und Aigner sind für mich beide dann schon gesetzt. So, jetzt musst du eine Option finden für einen Meier. Na, da könnte ja theoretisch mal der Cutler jetzt rein, aber ob das dann so gut funktioniert. Hasebe brauche ich auch nicht mehr. Also aus Unvermögen und Verletzungen schließen sich automatisch so viele Spieler aus, dass ich gar nicht mehr weiß, wen ich überhaupt da noch auf dem Platz sehe. Und dann wird es halt, wenn du auf mehreren Hochzeiten tanzt, mit der Zeit dann doch recht knapp.
Ja, das ist richtig. Also ich sehe das auch ein bisschen ähnlich wie du. Auf der einen Seite, klar, ich habe keinen Bock natürlich morgen Abend rauszufliegen, bin mir aber auch relativ sicher, dass es so kommen wird. Und habe dann auch auf der wiederum anderen Seite auch gar nicht so viel dagegen, weil so richtig Bock auf morgen Abend habe ich auch nicht. Also scheiß Spiele unter der Woche ist eigentlich nicht so meins. Ach, alles so ein Stress immer, weißt du, mit Arbeiten und dann abends ins Stadion und rausfliegen und ach, ja.
Ja, es ist halt, ist es halt mal ein Pokal, es ist schon ein geiler Pokalgegner. Also ich meine, das ist schon, das ist besser als Sandhausen im letzten Jahr, ja. Oder ja, war es Sandhausen? Ich glaube, es war Sandhausen, ja. Also ich meine, es ist schon mal ein anderes Niveau. Du hast jetzt den Tabellen zweiten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es jetzt Tabellen zweiter oder Tabellen dritter jetzt. Aber halt ein Gegner momentan, der in der Blüte seiner Zeit ist. Ja, ich glaube, das ist die beste Borussia, die wir seit vielen Jahren sehen. Natürlich durch Lucien Favre, der das eindrucksvoll die Gladbacher nach oben gebracht hat. Also muss ich sagen, da ziehe ich dauerhaft meinen Hut. Das ist wunderbar. Die kommen halt jetzt ins Stadion zur Eintracht und eigentlich ist die Sache für mich halt jetzt schon von vornherein geritzt, weil die so eine gute Leistung auch international gegenwärtig abrufen, wo die Eintracht realistisch gesehen halt keine Chance hat. Das Einzige, was ja für einen objektiven Zuschauer vielleicht ganz lustig sein könnte oder auch wenn du nicht ganz so Herzblut reinsteckst, dass du wahrscheinlich ein schönes Spiel siehst. Ja, denn die Gladbacher werden sich schon bemühen, hier etwas Ordentliches aufs Feld zu bringen.
Ja, aber dazu auch nochmal, ich meine, da hast du halt einen Trainer, der hat ein Konzept und das zieht er gnadenlos durch. Der hat die richtigen Spieler dafür geholt und der hat da ein System etabliert. Und das ist halt was ich bei uns immer noch nicht sehe. Da war teilweise die ersten 20 Minuten, haben wir hinten mit einer Fünferkette gespielt, habe ich das richtig gesehen.
Ja.
War ja, was ist denn das jetzt? Da haben die drei Innenverteidiger auf einer Linie gestanden, zusammen mit den beiden Außen.
Ja.
Unglaublich. Also da werden Sachen ausprobiert, da stellen sich mir die Nackenhaare hinten. Dann spielst du mal mit einem 4-4-2, dann spielst du mal mit einer Raute, mal ohne, dann spielst du mal mit einem 4-1-3-2. Da ist ja alles drin. Naja. Was lege ich mich da immer auf?
Ja, das frage ich mich auch. Aber du hast ja unter dem Strich recht. Also wie willst du denn, auf der einen Seite ist es zwar schön, wenn wir da ein bisschen flexibel und das alles sind, aber auf der anderen Seite, wie willst du denn da mal ein bisschen Beständigkeit reinkriegen? Ja, also das ist doch...
Ja, durch Verletzung allein bekommst du halt auch relativ wenig Beständigkeit rein. Wir sind halt momentan in einer absolut verflixten Situation, aber ich muss auch wirklich sagen, dass ich nicht denke, dass Schaf gegenwärtig dazu beiträgt, die Wogen momentan einfach zu glätten und das ist halt auch so ein Ding. Also ja, aber es ist halt auch schwierig, es bietet sich überhaupt keine an, wenn du siehst, dass Woche für Woche einer schlechter spielt als der andere. Ja, ist halt,
das stimmt,
ist halt ehrlich gesagt dramatisch. Ehrlich gesagt ist es ein Haufen Scheiße, den du gegenwärtig in der Abwehr momentan hast. Ja, es ist einfach so. Nur Chipka spielt seit Wochen einen Rotz, Injovski genauso. Aber warum? Du kannst ja überhaupt, du hast ja gar keine Chance, Injovski rauszusetzen, weil der Chandler überhaupt nicht fit ist. So, was willst du denn dann machen? Also ganz ehrlich, ich wäre mittlerweile schon wirklich dafür, dem Kind Zombie wirklich mal eine Chance zu geben, weil viel schlechter als Injovski kann er das gegenwärtig auch nicht machen. Oder als nur Chipka. Probier's halt einfach. Oder?
Nee, bin ich vollkommen bei dir. Vor allen Dingen, das Spiel jetzt gegen Gladbach ist echt auch mal was, da kannst du sowas probieren. Wir haben im Prinzip nichts zu verlieren. Jeder rechnet damit, dass wir rausfliegen. Gladbach ist im Moment echt top drauf. Das hast du auch im Spiel gegen Bayern gesehen. Da haben sie echt gut Paroli geboten. Und wenn wir da so eine Nummer abziehen wie jetzt gegen Stuttgart, dann gute Nacht, Marie. Aber da kannst du vielleicht mal Positionsänderungen probieren, ob es besser geht. Aber ich würde halt gern mal irgendwie ein System haben. Oder einen anderen Trainer.
Ja gut, für einen anderen Trainer ist vielleicht ein bisschen früh, oder?
Kein Mensch hat Schaf je gewollt. Also ich
nicht. Naja.
Kein Mensch, also Alex wollte Schaf nie und alle anderen haben sich hier vielleicht unterzuordnen. Ja?
Hier, ihr könnt es, speichert euch die Stelle jetzt einfach schon mal ab. Ihr könnt mir das gerne vorspielen, wenn in 2 Jahren Schaf mit der Eintracht Meister wird. Lasse ich mir alles gerne aufs Butterbrot schmieren. Aber ich sehe da nicht wirklich ein Vorankommen.
Ja, ich meine, wir haben jetzt noch nicht mal die erste Hälfte. Ja, jetzt ist gerade die erste Hälfte der Hinrunde gespielt. Um jetzt ein Fazit zu ziehen, auch bezüglich des Trainers, halte ich immer noch ein bisschen für voreilig. Ich sehe aber natürlich die Punkte, die der Alex anspricht, die darauf hindeuten, dass es momentan nicht so gut läuft, wie wir es uns vielleicht erhofft hätten. Ne? Ganz klar.
Ja, gut, aber da gehören halt auch mehrere Faktoren dazu.
Es ist Vielzahl, ganz klar.
Es ist einfach, da jetzt auf den Trainer zu gehen. Wir haben jetzt, glaube ich, so eine erste Einschätzung darüber, was die Mannschaft leisten kann. Ja. Und allerdings auch da nicht, was die Mannschaft unter Vollbesetzung leisten kann, weil wir sind ja bislang, glaube ich, in den wenigsten der Spiele, die wir hatten, irgendwie mit Optimalbesetzung aufgelaufen. Ja. Also entweder war ja immer einer verletzt oder einfach weit abseits seiner Form. Ja. Also unter Bestbesetzung und Bestleistung haben wir uns ja hier noch gar nicht gezeigt. Von daher ist es, glaube ich, nicht wirklich möglich, jetzt hier eine vernünftige Aussage zu treffen. Was wir sagen können, ist, dass wir am Ende der Saison nicht irgendwie im oberen Tabellendrittel stehen werden und dass wir tendenziell auch Abstieg wieder als mögliches Szenario einplanen müssen. Ja.
Ja.
Ach, weiß ich nicht. Also Abstieg, nee, glaube ich, haben wir nichts mit zu tun. Wenn ich mir angucke, da sind noch so viele Hutzen unterwegs, die das deutlich besser können wie wir, inklusive Bremen, dem HSV und wie sie alle heißen. Aber ich glaube, da fallen wir nicht mit rein. Vielleicht kommt ja auch noch mal ein bisschen was. Es kommen ja auch im Februar der ein oder andere Spieler zurück. Wenn er denn zurückkommt, weil bei dem einen oder anderen Verletzten wird ja auch gerüchtet, dass er überhaupt nicht mehr auf dem Feld stehen wird für die Eintracht.
Ja, du kannst ja gleich mal das sagen, was du sagen willst. Aber mach erstmal den Satz fertig.
Und dann sind im Februar auch wieder ein paar personelle Veränderungen da und dann kannst du auch wieder ein bisschen besser mitspielen. Ja, hier in unserem neumodischen IRC-Chat, den wir hier haben, ganz neue Sache, wird gerade auf Wintertransfers angespielt. Da habe ich jetzt heute gelesen, naja, Wintertransfers hat man ja eigentlich wenig Spielraum, deswegen ist morgen weiterkommen total wichtig, damit man Geld hat, um im Winter nochmal irgendwas zu machen. Wenn wir morgen weiterkommen, dann haben wir 500.000 Euro mehr in der Kriegskasse. Weiß ich nicht, was wir dafür unbedingt bekommen wollen.
Aber ich hab doch gelesen, dass Zambrano uns irgendwie im Winter in Richtung Stuttgart verlässt. Dann kriegen wir doch Geld, wenn wir es hier schon bei Gerüchte-Diskussionen sind.
Ja, eventuell, wobei wir da nicht sehr viel bekommen werden, weil wenn er gehen will, dann geht er entweder für ein schmales Geld im Winter oder er
im
geht
Sommer für gar kein Geld.
Richtig.
Ja, aber er nimmt ja einen Hübner mit. Vielleicht kriegen wir für den ja noch 2,50 €.
Jo.
Noch mehr Gerüchte.
Das. Jetzt reißt er so viele Themen an. Was wollen wir denn jetzt als erstes besprechen?
Fangen wir mal bei Zambrano an. Zambrano, okay. Stuttgart? Ja, nein?
Also, ja, ich kann mir das schon vorstellen. Auch wenn ich weite Teile der Stuttgarter Fanbevölkerung überaus kritisch mit dem Thema Zambrano umgehen sehe, gibt es wirklich einige, die gibt's wirklich starke Anzeichen dafür, dass er den Weg Richtung Stuttgart einschlägt. Das ist für mich allein aus sportlicher Sicht immer noch total unverständlich. Ehrlich gesagt verliere ich auch langsam das Verständnis für diese ganze Scheiße, weil wenn du jetzt aus sportlichen Gründen nach Stuttgart wechselst, bist du so die letzten 3 Jahre einfach mit zwei Eiern auf dem Auge, auf beiden Augen rumgelaufen, denn die haben überhaupt nichts gerissen, was irgendwie zu begeistern müsste. Publikum ist in guten Zeiten richtig toll und so, das will ich gar nicht abstreiten, aber international geht da genauso wenig. Das heißt also, wird sich wieder allein alles auf finanziellen Wegen treffen und dann kann es so sein, wie es halt ist. Aber einem Zambrano, an dem ja auch schon mal Liverpool irgendwie valides Interesse gezeigt hat, ihm würde ich dann doch eher raten, den Weg ins Ausland zu suchen, was ich durchaus verstehen könnte. Mit schweren Herzen sogar ablösefrei, weil das natürlich der typische Eintrachtweg ist, dass die guten Spieler uns immer ablösefrei verlassen. Aber nach Stuttgart, da hätte ich ehrlich gesagt arge Bauchschmerzen. Aber ich kann es mir irgendwo vorstellen, insbesondere wenn das der zweite Punkt mit Hübner, der ja eben schon angeklungen ist, wirklich zur Sprache kommt und auch durchgesetzt werden könnte.
Also Zambrano glaube ich nicht, dass er nach Stuttgart wechselt. Der einzige Punkt, der dafür spricht, wäre Armin Fee. Ich glaube, das ist nicht so ein starkes Argument, wie wir ansonsten noch an Pros haben. Zambrano ist jemand, der sich hier in Frankfurt wohlfühlt. Der ist hier ja recht heimisch geworden. Ich glaube, dass ein Fee alleine da nicht den Ausschlag geben kann. Was das Finanzielle angeht, hat Stuttgart nicht so viel mehr Möglichkeiten wie wir. Klar, haben die vielleicht nochmal 5 Millionen mehr in der Kriegskasse, um den Kader zu finanzieren. Aber der wird auch nicht zum 5-6 Millionen Verdiener in Stuttgart aufsteigen. Also da muss man halt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das heißt, finanziell werden die nicht viel mehr bieten können wie wir. Fee alleine macht den Bock nicht fett.
Das ist ja auch nur eine temporäre Angelegenheit. Du darfst nie vergessen, dass der Trainer immer so ein äußerst flüchtiges Argument ist.
Ja. Der Trainer ist halt im Regelfall das Erste, was wieder verschwindet.
Genau, ja. International wird er mit Stuttgart nächstes Jahr auch nicht spielen. Nee. Also es ist halt eigentlich ist das totaler Bullshit, wenn das passiert.
Ja, jo. Also sehe ich auch so. Also ich kann es mir trotzdem vorstellen, weil allein, dass das relativ offen auch kundgetan wurde, dass Stuttgart ein relativ gutes Angebot gemacht hat und das ja auch sogar von offizieller Seite bestätigt wurde, offiziell sage ich jetzt mal einfach von Zambranos Seite, das hat mich ein Teil verwundert, aber also die Stuttgarter Medien sind dem Ganzen schon relativ sicher, fix ist trotzdem noch nichts. Kann sein, dass das auch alles nur als Spielball genutzt wird, um nochmal der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, hier, ich bin der Zambrano, ich bin in der nächsten Saison ablösefrei und ihr könnt mit mir verhandeln und die Eintracht ist wahrscheinlich aber auch immer noch in der Verlosung. Also das wird ein Gepoker, ja, ich kann mir dann wirklich auch dann, wie ihr schon gesagt habt, vorstellen, dass wenn Ausland wirklich dann wieder stattfindet, auch gerade bei uns im Chat gerade gesagt hat, wenn England in der Verlosung ist, dann wäre er doch blöd, wenn er das nicht macht. Das ist ja auch seine Spielweise. Ganz ehrlich, die robuste Art und Weise, mit der er hantiert und mit der er agiert. Wenn ich mir das in Liverpool vorstelle, dann avanciert er in der kürzester Zeit zu einem Publikumsliebling. Da hat sogar Kyriakos schon zeitweise geschafft, ein paar Premier League Auftritte zusammen. Also insofern, und Zambrano hat auch noch eine gewisse Qualität, die es auch ihm erlaubt, nochmal eine Stufe höher zu steigen. Also das kann ich mir vorstellen und hoffen tue ich es halt nicht, dass er nach Stuttgart wechselt, weil dann irgendwann reicht es mir halt auch, ne?
Ja.
Ja. Ansonsten, Hübner, haben wir ja jetzt eben schon angeklungen, ist genau die gleiche Kiste, ehrlich gesagt, weil auch, du weißt nicht, wie lange ein Fee-Trainer bleibt. Natürlich ist Hübner in der gegenwärtigen Kombination natürlich ein likely pair, so mehr oder weniger. Hübner und Fee, die haben jetzt jahrelang gut zusammengearbeitet. Aber ob das in Stuttgart denn jetzt genauso ist und wenn Stuttgart dann wieder unten liegt, dann muss er dann auch gefeuert werden, der Fee, und dann steht Hübner wieder mit ganz anderen Trainern da, weiß ich nicht. Ich denke, bei der Eintracht hat er sich gegenwärtig vielleicht auch so eine Position erarbeitet, die jetzt im Zuge des weiter voranschreitenden Wandels auch noch an Bedeutung gewinnt, wenn wir nämlich darüber nachdenken, dass ein Bruchhagen über 2016 hinaus nicht mehr bei der Eintracht verweilen wird, so wie das gegenwärtig aussieht. Also da kann er seine Position ja nochmal erneut erstarken. Wüsste ich nicht, ob ich dieses Schiff dann verlassen würde, wenn ich sehe, dass es auch in Stuttgart jetzt nicht unbedingt alles grün ist.
Ja, bin ich auch deiner Meinung. Also beide Wechsel machen für mich auch überhaupt keinen Sinn. Und so richtig dran glauben tue ich auch noch nicht. Ich meine, klar, Fee betont auch immer, wie gut er mit den Leuten zusammengearbeitet hat, aber eigentlich, also das alleine kann nicht der Ausschlag dafür sein.
Das alleine sollte nicht der Ausschlag dafür sein.
Auf jeden Fall. Alex, wir waren jetzt hier gerade bei Transfers. Du hast hier irgendwie noch ein bisschen was in den Raum geworfen. Ziemlich nebulös, aber ich würde ganz gerne...
In den Chatraum.
Oh. In den Chat?
Ah, okay. Herleitungen, meine Güte.
Was heißt ein Raum auf Französisch? Keine Ahnung. Maison de
Separé?
Chat oder was? Ne? Oh, le Separé. Oh, ja, interessant. Egal. Kommen wir jetzt wieder von anderen Themen zu den Transferneuigkeiten, die Alex, der Flink.
Ja, aber das heißt, warte mal, hängen das jetzt nicht mal in Transferneuigkeiten auf. Also,
wir hängen das unter bestätigte Meldungen von Frau Alex auf.
Nein, es ist ja jetzt Weihnachten bald und deswegen kommt die Spekulatius-Zeit und dann wird
ja,
der Alex
Wunschzettel.
Sich mal ein bisschen hier wieder einführen.
Okay, genau, also Spekulatius ist die perfekte Überschrift dafür. Mir fällt seit Wochen eigentlich schon auf, dass Sebastian Jung in Wolfsburg für mich nicht zufrieden zu sein scheint. Er spielt zwar, aber wenn ihr euch mal Spiele von Wolfsburg anguckt, bei so Sachen wie, keine Ahnung, wenn ein Tor vorne fällt und er mit nach vorne gegangen ist, er ist nie dabei, wenn es ums Jubeln geht. Und sag mal, so ein bisschen den Ausdruck auch im Gesicht verfolgt. Ich finde, er ist ein Fremdkörper in der Mannschaft, der hat ganz wenig Ballkontakte. Der wird in den seltensten Fällen angespielt, auch wenn er frei ist.
Und da war sie weg.
Und ich finde, ja. Er hat...
Du warst kurz weg. Kurz weg.
Mhm. Oh. Ach, du liebes bisschen. Ich habe hier an meinem Headset so ein Nupsi dran, wo ein Mute-Knopf ist.
Jetzt fängt das wieder an.
Und da habe ich wohl mit meinem Arm drauf gelegen. Ja, tut mir leid.
Ja, aber du wolltest sagen, er macht keinen glücklichen Eindruck, oder was?
Er macht keinen glücklichen Eindruck, genau. Und das von Anfang bis Ende. Er hat wenig Ballkontakte, er kriegt selten ein Zuspiel, er muss sich die Bälle erarbeiten, die er bekommt. Er hat keinen sehr glücklichen Gesichtsausdruck. Bei Jubelszenen ist er nie mit dabei. Für mich wirkt er wie ein kompletter Fremdkörper in der Mannschaft. Das ist mir jetzt schon seit ein paar Wochen aufgefallen. Ich dachte, das gibt sich mit der Zeit. Gibt sich momentan aber nicht. Er spielt, wie gesagt, nach wie vor, aber er wirkt auf mich unzufrieden. Und passend dazu hatte ich am Samstag, ich muss aber echt passen, ich weiß nicht mehr, wer es mir erzählt hat, dass momentan in Frankfurt das Gerücht kursiert, dass dass man an einer Rückholaktion von Sebastian Jung feilt. Ich wüsste nicht, wie das kommerziell abbildbar ist. Ich wüsste auch nicht, warum Wolfsburg das machen wollen würde, weil er ja schon ein Stammspieler ist. Deswegen einfach mal in den Raum geworfen.
Okay. Also ich meine, dass es aus spielerischer Hinsicht für die Eintracht natürlich ein absoluter Gewinn wäre. Bei den Rechtsverteidiger-Dilettanten, die wir gegenwärtig da auf dem Feld herumtraben haben, ist ja, denke ich mal, außer Frage. Aber natürlich stellt sich für ihn aus sportlicher Sicht natürlich definitiv, stellt sich die Frage, soll ich den Tabellendritten gegenwärtig verlassen? Ja, er spielt wirklich ziemlich häufig, das war ja zuletzt bei Ochs ganz anders. Er spielt, Jung spielt häufig, hat das letzte Spiel jetzt nur, wurde nur eingewechselt, aber davor auch meistens über die komplette Distanz gegangen. Aber Alex, du hast recht, zumindest auch was so seinen Ausdruck anbelangt, da ist wenig Euphorie dabei und ich habe auch das Gefühl, dass er bislang, sag ich mal, bis auf Ausnahme des Spiels gegen die Frankfurter Eintracht überaus blass agiert.
Ja, das stimmt.
Also von den potenziellen Chancen hinsichtlich einer Nationalmannschaftsnominierung ist er jetzt auch ziemlich weit entfernt. Da hat ihm der aus irgendwelchen Gründen, ich weiß, er kommt noch, das wird auch noch ein toller Spieler, gegenwärtig ist er noch nicht, den Rang abgelaufen, was die Rechtsverteidiger, die auch wirklich desolate Rechtsverteidigerposition in der Nationalmannschaft anbelangt. Hat ihm da den Rang abgelaufen und jetzt ist nichts mehr in der Nationalmannschaft. Jetzt spielt international, Europa League, alles gut und schön. Aber so toll sieht es nicht aus. Lediglich, wie du das gesagt hast, aus finanziellen Gründen kann ich mir das nicht vorstellen. Alter, wie soll die Eintracht das machen? Die Frage ist halt auch, will die Eintracht das Geld aufwenden, um ihn zurückzuholen und dann potenzielle andere neue Verpflichtungen, die meines Erachtens bitter nötig sind, gerade im defensiven Mittelfeld, ja, vielleicht auch nochmal links irgendwie mal schauen, je nachdem, da nachzubessern, das Geld dann doch in die Rechtsverteidigerposition zu stecken, I don't know.
Na, weiß ich nicht, ne? Also wenn du einen Jung zurückholen würdest, hättest du ja auch wieder einen defensiven Mittelfeldspieler mit Injovski gewonnen. Ich würde im defensiven Mittelfeld überhaupt nicht so viel nachbessern. Da haben wir meiner Meinung nach genügend Personal. Allerdings muss da halt ein bisschen die Leistung mehr angehoben werden, ne? Du hast mit Russ jemanden, der die Position im Moment sehr gut spielt. Direkt gefolgt in meinem Ranking kommt da ein Medojevic.
Ja.
Ja.
Aber das Krasse ist, sorry, wenn ich dich jetzt hier unterbreche, weil du gerade das Thema Russ angesprochen hast. Russ war für mich bei dem Spiel ja einer der wenigen zentralen Figuren, die ordentlich agiert haben im Spiel gegen den VfB. So, wenn ich dann überlege, dass Russ einer der besseren zentralen Mittelfeldspieler ist in dem Spiel, auch einer der, sag ich mal, die technisch noch höherwertige Aktionen geleistet haben, dann weißt du, wie es ums Mittelfeld der Eintracht momentan bestellt ist. Ne? Das ist auch so ein Punkt. Aber ich stimme dir da vollkommen zu, Russ, auf jeden Fall. Aber vielleicht müssten wir in Sachen Eintracht auch einfach mal gewisse Entschlackungsmaßnahmen vornehmen. Das heißt, wir haben so viele im defensiven Mittelfeld, die alle jetzt nicht so die Leistung bringen, die wir uns vorstellen. Ja, so ein Lanik muss halt auch vielleicht mal transferiert werden.
Jo, genauso hier, Flum. Wie heißt der andere, der für vorne noch war? Auch Freiburg. Rosenthal.
Ja, Flum weiß ich nicht. Flum hat ja nicht die Möglichkeit zu spielen, weil er andauernd verletzt ist. Ich halte immer noch auf Flum. Den lasse ich auch nicht fallen, den Junge. Aber, Rosenthal, der ist ja komplett außen vor. Das haben wir jetzt schon auch mehrmals thematisiert. Scheint sich ja auch nicht mehr wirklich in diese Mannschaft spielen zu können, dass da im Winter ein Wechsel irgendwie durchaus wahrscheinlich ist, wenn er dann aus irgendwelchen Gründen wieder genesen ist. Das hoffen sich, glaube ich, auf beide Seiten.
Ja.
Aber es wird bitter nötig. Die Eintracht muss definitiv nachbessern. Ja, das ist halt so Dinge. Alex, hast du noch irgendwas in der Verlosung? Gibt es da noch irgendwas? Oder was gehört? Nee, aber es ist definitiv so, dass die Eintracht muss auf jeden Fall aktiv werden. Denn mit dieser Mannschaft kannst du auch nicht so in die Rückrunde starten. Also zumindest auf den Außen müssen wir uns echt Gedanken machen. Sag ich mal so.
Ja.
Wird der keiner wieder besprechen.
Hast du recht.
Ja. Ich meine, ich kann jetzt auch noch weiter erzählen und kann jetzt sagen, dass ich uns trotzdem nicht als direkten Abstiegskandidaten sehe, auch wenn wir wahrscheinlich am Ende auf jeden Fall im unteren Tabellendrittel rumwurschteln werden. Aber es gibt ja zum Glück wirklich noch Mannschaften, die noch dilettantischer umgehen mit allem, was fußballerischer Hinsicht irgendwie geboten wird. Wenn ich da an Freiburg oder auch die Bremer denke, und der HSV hat sich auch wieder ja, in der Dreifaltigkeit der Grausamkeit eigentlich eingereiht. Ja, also insofern haben wir ja Glück, dass andere noch dümmer sind.
Ja, ein bisschen Glück müssen wir ja auch manchmal haben.
Mhm.
Haben wir noch irgendwas zum Pokal morgen? Wollen wir was tippen? Ich traue mich irgendwie nicht so richtig, ganz ehrlich.
Ich würde es tippen gerne mal eine Woche aussetzen. Wir können gerne Hannover tippen.
Hannover. Hannover kommt Samstag. Nein, wir Samstag, fahren nach Hannover, Samstag. 15:30. Hannover hat sich jetzt im Pokal nicht so gigantisch mit Ruhm bekleckert, was ich so mitgekriegt habe.
Ja, gut. Also ich meine, Pokal ist ja jetzt wieder hier eine ganz eigene Geschichte. Da haben die Jungs von der falschen Main-Seite ja auch hier eben gerade erfolgreich den KSC geschlagen zu Hause. Ist übrigens auch echt eine ganz gute Angelegenheit. Ja, okay, das ist blöd, dass ich das jetzt sage. Wir sind jetzt im Eintracht-Podcast. Aber da bekommen die ja mal ein paar Euro. Egal, lass uns das vergessen. Aber der Pokal hat natürlich seine eigenen Gesetze. Katsching, jetzt muss ich wieder 5 Euro kassieren. Aber ja, Hannover hat sich dilettantisch eben, oder das habe ich zum dritten Mal schon dilettantisch verwendet, nur weil ich es irgendwann mal gelesen habe, hat sich zumindest heute ziemlich blamiert gegen die Übermannschaft aus Aalen. Ja, die wollen uns, glaube ich, nur verarschen, weil damit sie uns am Samstag abziehen.
Meinst du?
Ja, also ich habe echt, ich habe Angst, ja, doch, ich habe Angstzustände. Und ich würde das Spiel. Also, und das ist noch das Spiel, wo ich die geringste Angst habe, ja, denn.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe Angst im Pokal, ich habe Angst da drauf die Woche Sonntag zu Hause, ich habe Angst beim darauffolgenden Heimspiel und ich habe vergessen, was dazwischen kommt, aber sicherlich habe ich da auch Angst und deswegen gehen gegen Hannover 3 Punkte.
Also ja, ich bin nicht so ganz optimistisch, ich sage aber zumindest mal einer geht, irgendwie wurschteln wir uns einen Punkt, dann haben wir schon mal 13. Wichtig ist, dass die Eintracht noch mindestens, also jetzt ohne jetzt den, wir sollten schon noch, ja, fünf bis sechs Punkte sollten wir in dieser Hinrunde noch irgendwie holen. Das ist schon wichtig. Dann, wenn du insgesamt 6 Punkte holst, hast du 18 Punkte in der Hinrunde geholt. Das ist nicht gut, aber das ist nicht so grausam. Und dann lässt du für die Rückrunde, lässt du da noch ein bisschen was machen. Aber 6 Punkte musst du noch irgendwie holen. Wenn es 5 sind, ist auch okay. Aber müssen wir mal schauen. Aber gegen Hannover könnte man mal einen Punkt holen. Ja, und dann gibt's halt, dann sind halt die Wochen, wo du halt einen auf den Sack bekommst, kommen dann halt, ne? Aber es gibt ja noch das Spiel gegen Bremen und da gibt's auch eine Möglichkeit, da nochmal einen Dreier zu holen.
Ja.
Ja, das definitiv. Ich glaube, das ist alles, was wir so in der jetzigen Verfassung mit diesen Nachwehen von Stuttgart zu den kommenden Spielen sagen können und, glaube ich, auch so sagen wollen. Hoffen, dass morgen das Thema sich doch in eine andere Richtung entwickelt, aber ich glaube, wir sind alle irgendwie gedanklich darauf eingestellt, dass das morgen eine Verlustnummer für uns wird. Da wird sich hoffentlich jeder, der ein bisschen Sachverstand hat, da auch mit drauf einstellen, auch was so Herr Streusel, Harry und so angeht. Und ansonsten heißt es dann am Wochenende gegen Hannover neu ausrichten und mal mindestens einen Punkt irgendwie einfahren, damit die nächsten Wochen nicht ganz so punktlos an uns vorüberziehen, oder?
Das Ding ist, das ist genau das Ding. Ehrlich gesagt musst du das Spiel morgen unter einem anderen Gesichtspunkt sehen. Du musst sehen, das ist ein Pokal, wir schauen einfach mal, was geht. Und wenn es nicht geht, ist halt nicht dramatisch. Denn es ist auch, wie gesagt, es ist Gladbach, aber das musst du locker annehmen. Ne? Also, es geht wirklich nur darum, hier so gut wie möglich hier einigermaßen zu bestehen. Und wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm. Wichtig ist halt momentan einfach Bundesliga und da muss halt der Hauptaugenmerk drauf liegen. Und wenn du morgen irgendwie doch weiterkommst, weil du irgendwie einen reinwurschtelst oder so, dann ist auch nicht dramatisch. Aber mit dem Geld kann man eigentlich nicht fest rechnen, wenn der Gegner Gladbach heißt, zumindest nicht in der Form.
So wie ich das vorher verstanden habe, rechnet da auch keiner irgendwie mit diesem Geld, sondern da wird quasi mit einer schwarzen Null geplant und wir haben da jetzt schon mehr erreicht, als wir eigentlich geplant hatten. Von daher ist das jetzt erstmal auch, glaube ich, ganz okay. Ne? Und dann
ja, gut.
Heißt es auf die Liga konzentrieren.
Na gut.
Gut, wir konzentrieren uns in der kommenden Woche wieder auf die Liga. Wir lassen jetzt mal die nächsten 2 Spiele auf uns wirken und hoffen, dass wir in der nächsten Woche ein bisschen weniger zu schimpfen und ein bisschen mehr Tore und Punkte unsererseits zu besprechen haben. Wir wünschen euch morgen viel Spaß beim Pokal. Viel Spaß am Wochenende gegen Hannover, vor allen Dingen auch allen, die da hinfahren. Und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.